Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis. Mein Name ist Maike Klapdor und heute werde ich euch einige Überlegungen nahebringen rund um Praxiswachstum mit mehreren Inhabern. In unseren Praxisleitungslehrgängen sind zunehmend auch Praxispartner, das heißt zwei oder sogar auch drei Inhaber aus derselben Praxis. Und es ist so, dass es schon ein grundlegender Unterschied ist, ob hier die ein Mann oder ein Frau MVZ GmbH in die Zukunft geht oder ob zwei oder drei PraxisinhaberInnen zusammen unterwegs sind, um miteinander die Praxis in die Größe zu bringen. Und da gibt es einige Auffälligkeiten. Das ist ganz interessant. Dazu werde ich einige Ausführungen machen. Es gibt eben die Praxen, die machen den großen Wurf von 6 auf 16 Zimmern im besten Einvernehmen mit zwei oder drei Inhabern. Und dann gibt's Praxispartner, die können eine Zeit lang sehr gut miteinander und dann auf dem Wachstumsweg, über kurz oder lang, fetzen sie sich, haben keine gleichen Meinungen mehr, streiten, kommen auf keinen grünen Zweig und dann trotz der Einsicht, dass es miteinander irgendwie doch nicht weitergeht, kommen sie auch nicht richtig auseinander. Da gibt's unschöne Geschichten und man kann das antizipieren. Also mit so ein paar Überlegungen im Vorfeld lässt sich hier auf jeden Fall vor dem großen Wachstumsschritt einiges Unheil vermeiden oder auch einiges sehr gut aufbauen. Darum soll es heute gehen. Gut, also zunächst mal, ihr kennt vielleicht unser Konzept von der Rüttelplatte. Wir haben jetzt hier in den Shownotes auch nochmal unsere Infografik zur Rüttelplatte angehangen. Also da wird ja im Grunde ausgesagt, dass rund um 15 bis 18 Menschen im Team sich die Erfolgsmechanismen verändern. Da braucht es Veränderungen in Führungsstrukturen, in Organisationsstrukturen und in der dentalen Betriebswirtschaft. Es gibt immer diesen kleinen Zusatz, den haben wir so klein daneben, abhängig von der Inhaberstruktur. Das soll nichts anderes heißen, als dass, wenn man zwei oder drei Inhaber hat, sich die Wachstumsschmerzen, die sich einstellen, später einstellen. Das hängt damit zusammen, dass einfach mehr Menschen da sind, die im Alltag Inhaberfunktion, Inhaberblick übernehmen und wodurch sich die Aufmerksamkeitskapazität pro einzelnen Teammitglied nochmal anders darstellt. Also wenn beispielsweise drei angestellte Zahnärzte oder Zahnärztinnen auf drei Inhaber kommen, ist das Verhältnis 1:1. Das funktioniert meistens noch ziemlich unaufgeregt. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn drei angestellte Zahnärzte auf einen Inhaber kommen. Und genau um diesen Unterschied geht es. Wenn man das immer so weiterdenkt, es ist so, dass die erste Wachstumsphase, also meinetwegen von den 6 auf die 10 Zimmer, drei angestellte Zahnärzte dazu, so, da haben die drei Inhaber auf jeden Fall einen Vorteil, weil sie das noch unter sich gut aufgeteilt kriegen, die zusätzlichen Aufgaben auch im Management, die kriegen sie meistens noch gut geschaukelt. Und wenn dann die nächste Wachstumsstufe kommt, also das kann jetzt hier zum Beispiel auch ab meinetwegen erst 25 Teampersonen sein, dann haben sie eine Wucht von Herausforderungen, die wesentlich größer ist, als wenn die Praxis nur einer Person gehören würde. Woran liegt das? Wie kann man vorbeugen? Wenn ihr Praxiswachstum mit mehreren Inhabern gestalten wollt, gibt es drei wesentliche Aspekte und die werde ich jetzt mal beleuchten. Also zunächst ist natürlich die Persönlichkeit. Menschen sind unterschiedlich und Praxispartner sind auch in ihren Persönlichkeiten oft sehr unterschiedlich gestrickt. Man hat so nach der Beobachtung, die ich auch über die ganzen Jahre machen konnte, meistens eine Person mit sehr hoher unternehmerischer Gestaltungsfreude. Da ist viel visionäre Kraft, da ist große Idee von der Zukunft, da werden Möglichkeiten gesucht, da wird erkannt, wie sich Räume erweitern lassen. Da gibt es vielleicht einen neuen Standort, der ins Spiel gebracht wird. Oder da kommt die Idee, lass uns den Kinderbereich aufbauen, lass uns eine Laborgemeinschaft gründen. Was hältst du davon, wenn wir die Phylaxe ins Nebengebäude ausgliedern? Also solche Dinge sind das meistens. Und initial ist das meistens eine Person bei den Praxispartnern, die so mit solchen Ideen kommt. Und dann gibt es meistens die Kategorie der eher mitlaufenden Praxispartner. Das soll jetzt gar nicht irgendwie eine Bewertung sein. Also da will ich direkt jetzt mal vorbeugen. Es geht wirklich um den rein analytischen Blick und auch um meine persönlichen Beobachtungen aus einer Vielzahl von Praxen, die ich jetzt im Laufe der 20 Jahre gesehen habe. Also diese nächste Kategorie ist eben die der eher mitlaufenden Praxispartner. Die hören sich dann sehr wohlwollend die Idee des Partners an, haben dann ein paar Fragen meistens. Nur so, wie viel Geld müssen wir da reinstecken? Meinst du, das klappt? Wer kümmert sich um den Ausbau und so? Also operative Fragen, Fragen, die den Geldbeutel betreffen. Und dann denken sie sich, okay, der Kollege wird schon wissen hier und ich mache da mal mit. Ist ja eine gute Idee. So, oder sie sagen auch nein, will ich eigentlich nicht. Oft ist es dann so, dass da eine Diskussionssituation entsteht. Entweder der eine lässt sich überzeugen, nee, lassen wir sein. Oder der Unternehmerischere sagt, nee, lässt nicht locker, möchte das gerne. Also das sind schon häufig so Themen, an denen dann der Konfliktkeim sich setzt. Jedenfalls rund um diese Investitionsentscheidung, da sind dann schon mal sehr unterschiedliche, auch teilweise sehr kontroverse Gespräche. Das war das Unternehmerische erstmal so ganz grob eingeordnet. Dann gibt's natürlich auch die Sozialkompetenz, also wie geht man mit Menschen um im Team? Wer hat wie welche Ansprache? Wer fühlt sich gut ein? Wer schimpft gerne über die vielen unfähigen Mitarbeiter? Wer findet das alles gar nicht so schlimm? Erkennt Potenziale? Lamentiert nicht lange über Gründe? Sucht Wege für die gute Zukunft? Auch so mal die Bereitschaft zur persönlichen Selbstreflexion spielt da rein. Die eine Person ist da ein bisschen aufgeräumter, die andere ja, sucht eher Gründe im Außen für irgendwas. Das sind schon auch teilweise gravierende Unterschiede, auch mit Konsequenzen für die nachhaltige Stabilität von Partnerschaft. Und dann gibt's da natürlich auch noch sowas wie unterschiedliche Wertehaltungen. Vielleicht hat eine Person kleine Kinder, achtet auf Life Balance, ist gerade halt in der Phase von Rush Hour, Crunch Time, möchte eben deshalb auch nicht mehr als 40 Praxisstunden in der Woche haben über alles. Und der andere Inhaber, die andere Inhaberin ist bereit, sich mit Haut und Haar auch hohem Zeiteinsatz für den unternehmerischen Erfolg zu engagieren. Weiteres Thema kann sein das therapeutische Muster. Das hat auch manchmal was mit Persönlichkeit zu tun, manchmal natürlich auch was mit Ausbildung oder mit ja überhaupt der Art und Weise, wie man an Dinge rangeht. Für manche Menschen ist es wichtig, ruhig und glatt durch den Tag zu kommen, einfach nur die Patienten zufrieden zu stellen, im Zweifel lieber mal die Füllung zu verschenken, als zu viel über Preise reden zu müssen. Und der andere Charakter ist stärker an Effizienz, an Wirtschaftlichkeit orientiert, geht ganz selbstbewusst, unaufgeregt an Preise ran, kann die Patienten sehr routiniert für die hochwertige Therapie begeistern. Und das sind jetzt alles auch keine Aussagen über irgendeine zahnmedizinische Qualität, die kann ich jetzt hier sowieso nicht beurteilen. Ich beschreibe jetzt hier wirklich nur die unterschiedlichen Persönlichkeits- und Verhaltensmuster, die wir beobachten können. Das alles ist in der kleineren Praxis auch oft kein Thema. Da hat so jeder seinen Patientenkreis, da gibt es so die zugeordneten Behandlungsassistenzen oft. Und da geht im Zweifel auch gut ein Nebeneinander von verschiedenen Persönlichkeiten und auch von therapeutischen Behandlungsmustern. Das lässt sich ganz gut handhaben. Wenn die Praxis allerdings wächst und diese Unterschiedlichkeiten ausgeprägt sind, dann kann man davon ausgehen, und das lässt sich einfach an vielen Beispielen zeigen, fällt den Praxispartnern über kurz oder lang eine zu starke Unterschiedlichkeit auf die Füße. Womit hat das zu tun? Also die große Praxis geht ja dann in einen guten Lauf, kann dann effizient und also so glatt durch den Alltag kommen, wenn sie viel vereinheitlicht. Wenn also wirksame Delegationsstrukturen aufgebaut werden können, effizientes Arbeiten in einem größeren Ärzteteam gelingt, was bedingt wiederum, dass eine Verständigung auf gewisse einheitliche Leitlinien stattfindet, wo man zum Beispiel weiß, wie gehen wir denn miteinander um, jeder an seinem Platz, Neupatient 01. Wenn der eine Inhaber dann natürlich CMD, Kurzbefund, völlig klar, gehört dazu. Andere hält das für totalen Quatsch. Woran orientiert sich jetzt der angestellte Zahnarzt? So. Das ist jetzt, wie gesagt, bei einem oder zwei Zahnärzten Angestellten ist es noch kein großes Ding. Wenn allerdings die Praxis dann noch weiter wächst, dann gibt es Regelungsnotwendigkeiten, damit alle miteinander auch wissen, was machen wir denn jetzt hier für eine Zahnmedizin? Und da können schon erste therapeutische Diskussionen entstehen. Es gibt die Inhaber, die gerne kunstvolle vierflächige Füllungen machen. Dann gibt es welche, die raufen sich dabei die Haare, denken, Hilfe, was kommt da für ein Stundensatz raus? Der eine liebt die schönen, hochwertigen Füllungen, der andere mag einfach ungern über Preise sprechen. Also das sind so Dinge für ein größeres Praxiswachstum. Also ein Wachstum, das jetzt wirklich über ein oder zwei angestellte Zahnärzte hinausgeht. Wenn wirklich das Zukunftsbild ist, wir wollen jetzt hier als zwei Inhaber oder drei Inhaber mit 6 und 8 angestellten Zahnärzten arbeiten, dann ist es total wichtig, sich über diese grundlegenden Unterschiede auszutauschen, und zwar frühzeitig, bevor der große Wachstumsschritt gemacht wird. Also der, der über diese Rüttelplatte führt. Und sich dabei auch klar zu machen, dass es eine gewisse Vereinheitlichung braucht, damit in dem dann größeren Praxisbetrieb auch der Alltag gelingen kann. Wenn diese Schritte ausbleiben, kann man davon ausgehen, dass organisatorische Unruhe vorprogrammiert ist, und in der Konsequenz ist es für die Praxis auch schwer, die notwendigen Zusatzrenditen zu erreichen. Wobei, von Notwendigkeit will ich jetzt hier vielleicht gar nicht sprechen. Vielleicht braucht man die Zusatzrenditen vielleicht gar nicht, die aus dem Praxiswachstum entstehen könnten. Nur meine Empfehlung jetzt rein betriebswirtschaftlich, unternehmerisch, ist es schon auch immer, wenn Praxiswachstum angestrebt ist, das wirklich auch mit einem angemessenen Renditezuwachs zu verbinden. Also wirklich auch aus dem Umsatzplus ein angemessenes Renditeplus, Gewinnplus zu erzeugen. Und wenn zu wenig Klarheit im Alltag da ist, die raus entstehen kann, dass eben zu viel uneinheitlich ist, zu viele Konflikte gibt und so weiter, zu viel Varianz in den therapeutischen Abläufen, dann wird es schwierig, genau in diese Ruhe zu kommen. Wir wissen ja, Geld wird in der Routine verdient und es braucht dafür die Klarheit in den grundlegenden Linien, damit diese Potenziale auch gesehen und ausgeschöpft werden. So, der zweite große Bereich, also dies war gerade Persönlichkeit, das ist der rund um die Kooperationsbereitschaft. Und da haben wir ja alle irgendwie auch direkt immer das Bild von der privaten Beziehung im Kopf. Und genauso ist es natürlich auch. Die geschäftliche Partnerschaft hat in ihren Grundzügen sehr viel Ähnlichkeit mit privaten Partnerschaften. Braucht schon eine, also die Bereitschaft zur ausgeprägten, auch bewusst gepflegten Kooperationsbereitschaft. Also wirklich das innere Commitment, wir zwei oder wir drei, wir machen das jetzt hier miteinander. Und wenn da nicht so eine Grundsympathie oder so ein grundlegend gleicher Takt in der Sichtweise auf die Welt da ist oder wie kommuniziert man, wie geht man miteinander um, dann ist das für die kleinere Praxis noch irgendwie zu handhaben. Man gibt sich die Tür, Klinke in die Hand beim Schichtwechsel, das ist alles möglich. Nur in der größeren Praxis, die schon auch Team strukturiert, die auch attraktiv sein möchte für Menschen, sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter. Da bringt es schon sehr viel Kraft, wenn man im engen Schulterschluss ist. So, zur Kooperationsbereitschaft gehört es natürlich auch, dass man weiß, man ist nicht immer einer Meinung, hat gleichzeitig aber die Gewissheit, dass miteinander Lösungen gefunden werden und arbeitet auch konstruktiv daran, dass miteinander Lösungen gefunden werden. Und eine Praxiserweiterung hat einfach Konsequenzen, da sind viele Fragen offen, die sind zu besprechen. Und da ist dieses grundlegende Commitment, diese grundlegende Kooperationsbereitschaft von Vorteil. Eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang ist wirklich auch ausreichend Zeiten zu schaffen, in denen Absprachen stattfinden. Sich wirklich dann eben nicht nur im Schichtdienst die Klinke in die Hand zu geben, sondern wenigstens ein monatliches verbindliches Partnertreffen zu haben mit einer vorbereiteten Agenda, mit aktuellen Daten zur Praxisentwicklung und natürlich auch mit offener Kommunikation über das, was in der Praxis gelaufen ist und das, was kommt. Das Ganze ist schon in einer Atmosphäre auch von einer Weichheit, von Wohlwollen, was die gegenseitige Persönlichkeitsspezifik betrifft. Die Erfolgsfaktoren, wie gesagt, zum Gelingen einer privaten Partnerschaft sind hier sehr ähnlich. Und das sehen wir sehr oft, dass Partnerschaften, die hervorragend laufen, eben auch dieses regelmäßige Treffen zu einer festen Institution gemacht haben. Wir haben langjährig eine Praxis beraten, wo sich wirklich alle vier Inhaber jede Woche getroffen haben. Jede Woche, 1,5 Stunden. Und so ein Zeitumfang muss nicht unbedingt sein. Also es reicht ein Treffen jeden Monat aus. Dann natürlich nicht nur für eine Stunde, sondern auch für 2 oder 3 und vor allem auch vorbereitet. Im Voraus auch geplant. Natürlich auch das fundierte Jahresplanungstreffen, aus dem heraus dann wieder ganz viel entstehen kann. Nicht nur an Einvernehmen und Schulterschluss, sondern auch an Zielen für die gemeinsame Praxiszukunft. Dann vielleicht mal zusammen zur Fortbildung fahren und ja, wie finden wir unsere Abstimmung? Also was ist da auch der kleine Weg? Hat man das über einen Kommunikationskanal, über einen WhatsApp-Austausch oder hat man einen festen Telefontermin oder wie sprechen wir im Konfliktfall über was? Wie sprechen wir über schwierige Personalsituationen? Wie besprechen wir über das Leistungsbild von den angestellten Kollegen? Also hier brauchst du auf jeden Fall einen festgefügten Modus, der sicherstellt, dass die Inhaber eng beieinander bleiben und aus einer kooperativen, partnerschaftlichen Haltung heraus die anstehenden Themen zu besprechen. Und daraus kommt dann auch eine Vereinheitlichung des Blickes, wenn es wirklich um Investitionen geht. Also gibt's jetzt den neuen Standort oder gibt's ihn nicht? Machen wir die weiteren 5 Zimmer? Machen wir sie nicht? Wer übernimmt dann welche Betreuung der neuen Kollegen? Wer übernimmt die Feedbackgespräche in der Probezeit? Wer hat die Führungsverantwortung bei welchem Mitarbeiter und so weiter? Das sind so die Dinge, die auf jeden Fall einen frühzeitigen Austausch brauchen und auch einen gemeinsamen realistischen Blick auf das, was wirklich an Aufgabenfülle im Management noch dazukommt, wenn die Praxis ins größere Wachstum geht. Wir haben auch noch einen spezifischen Podcast zum Praxismanagement. Da sind auch nochmal einige konkrete Aufgaben sehr detailliert benannt und wir brauchen hier schon auch im Austausch der Praxisinhaber eine Idee davon, wer hier was übernimmt, idealerweise natürlich auch neigungs- und talentgerecht. Der eine kann besser mit Daten, der andere kann im Bereich Menschen gut übernehmen, bei schwierigen Sachen logischerweise teilt man sich die Dinge. Jedenfalls dieses rund um die Kooperationsbereitschaft ist ein zweiter wichtiger Punkt, wenn das Praxiswachstum auch bei ehrgeizigeren unternehmerischen Zielen gelingen soll. Bei dem Ganzen darf man sich vor Augen führen, das größte Risiko einer großen Praxis ist, dass die Inhaber sich zerstreiten. Und es ist ja immer so, jedes große Problem war mal ein kleines Problem, jeder große Konflikt war mal ein kleiner Konflikt. Es gibt ja auch dieses Modell von Eskalationsstufen und es ist eben so, wenn eine gewisse Eskalationsstufe überschritten ist, dann gibt es auch nur noch Verlierer. Also es ist schade, wenn man dorthin kommt, weil es einfach so ist, mit einem engen Kommunikationsmodus ist es abgesichert, dass bei Streitigkeiten doch auch schneller Lösungen gefunden werden und man im Einvernehmen bleiben kann. So, der dritte große Bereich ist der Gewinnverteilungsabsprache. Traditionell wird in den Praxispartnerschaften schon über Jahrzehnte, das sind die ganz uralten Sachen, werden Regelungen reingenommen, dass entweder der gesamte Gewinn oder auch ein Teil des Gewinns in Abhängigkeit von den jeweilig erzielten zahlenärztlichen Honoraren ausgezahlt wird. Da gibt es eine Zuordnung. So, und dazu mal ein ganz klares Statement. Diese Regelungen, die sind absolut überholt. Also die gelten einfach für Praxen, die Wachstum anstreben, die in eine wirksame Delegation gehen wollen, die mit angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten erfolgreich sein wollen. Da ist eine Gewinnverteilung in Abhängigkeit von dem jeweils selbst erzielten Inhaberhonorar ist absolut nicht logisch. Und wenn man dort noch drin hängt, dann empfehle ich dringend, sich auch über eine Anpassung der Gewinnverteilungsabsprache zu unterhalten, wenn denn vorgesehen ist, die Praxis größer zu machen. Warum ist das so? Also je größer die Praxis wird, desto erfolgsentscheidender ist das System, mit der sie im Inneren gesteuert wird. Es fallen einfach jede Menge Aufgaben an und es müssen auch jede Menge Leistungen stattfinden, die nicht direkt Honorar am Patienten bedeuten, die aber dennoch ganz entscheidend sind für die Erfolgsmechanismen in der Tiefe. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also das ist natürlich viel in der Personalarbeit, regelmäßige Mitarbeiterentwicklungsgespräche, Feedbackgespräche, Initiativen, damit das Onboarding-Konzept für die neuen Kollegen in Lauf kommt, Begleitung des Praxismanagements beim Ausgestalten, natürlich das Mitwirken im Recruiting, dass die passenden Menschen den Weg zur Praxis finden, Einarbeitung angestellter Zahnärzte, dann die laufende Begleitung der angestellten Zahnärzte, hospitieren lassen, selber hospitieren, Mitwirkung in der Etablierung einer Teamleitungsstruktur, regelmäßige Meetings mit den Führungskräften der Praxis, Auseinandersetzung mit den relevanten Datensets, Interpretation von Daten, überlegen, was ist jeweils die Geschichte hinter den Zahlen, was sind unsere therapeutischen Standards, wohin möchten wir alle miteinander, Investitionsüberlegungen und so weiter. Das sind alles Zeiten, Stunden für Aufgaben, die extrem wichtig sind, um die große Praxis wirklich in ihre Stärke zu führen, um auch spannende Umsatz- und Renditeregionen zu erreichen. Gleichzeitig sind diese ganzen Aufgaben nicht mit eigenem Honorar am Patienten verbunden. Und der Erfolg der großen Praxis entsteht natürlich auch dann, wenn es gelingt, hochwertige, interessante Arbeiten, honorarstarke Arbeiten an die angestellten Zahnärzte weiterzugeben. Wenn es gelingt, wirklich die Performance der Prophylaxeabteilung zu steigern. Und die initialen Aktivitäten, damit das gelingt, die haben mit Zeit zu tun. Und diese Zeit, die wird dann eben in Management, in strategische Überlegungen, in der Arbeit an der Praxis verbracht und nicht in der Arbeit am Patienten. Ich denke, es wird schon klar, wenn der Fokus zu stark auf der eigenen Honorarleistung liegt, kommen die vielen anderen Dinge, die ich gerade so aufgezählt habe, Beachtung, Aufmerksamkeit, Konzept brauchen, um die Praxis in die nachhaltige Zukunft zu führen, die kommen einfach zu kurz. Und deshalb ist der glasklare Hinweis oder der Tipp, sich das Steuerungssystem, aus dem heraus die Gewinnverteilung entspringt, mal genauer anzuschauen, emotionsfrei zu analysieren und sich dann zu überlegen, wie kann eine veränderte Gewinnverteilung in der Zukunft aussehen. Bei dem Ganzen ist auch nochmal zu bedenken, dass es den meisten Zahnärzten deutlich leichter fällt, wirklich hochwertige Zahnheilkunde zu praktizieren, als Management- und Führungsaufgaben auszuüben. Man hat ja schließlich auch Zahnmedizin studiert. Gleichzeitig wissen wir alle, dass der Erfolg eben der größeren Praxis entscheidend damit zusammenhängt, dass genau diese Aufgaben auch qualifiziert durchgeführt werden. Es braucht also schlicht irgendwie Klarheit und auch ein Konzept von Wertschätzung für die vielen Aufgaben, mit deren Erledigung der Großbetrieb erst seine Stärken ausspielen kann. So, wenn das zahnärztliche Honorar dann mehrheitlich durch Angestellte erbracht wird, und das ist ja dann irgendwann auch das Ziel, braucht es die Konsequenz für die Vergütung. Und ja, jetzt kommt das, was ihr wahrscheinlich schon vermutet. Ich empfehle euch auf jeden Fall 2 Inhaber, jeder 50%. Punkt. 3 Inhaber, jeder ein Drittel des Gewinns. Also es wirklich schlank und einfach zu halten und sich dann darauf zu konzentrieren, die jeweiligen Stärken und Talente, die da sind, sehr fokussiert zu nutzen. Und das ist in aller Regel so, dass die eine Person wunderbar Implantate setzt und hochwertige Endo macht und die andere Person ist schon sehr fähig und sehr talentiert im Umgang mit Menschen, ist bereit, auch das zahnärztliche Coaching zu übernehmen. Es ist aber auch nur dann, ist nur dann bereit, es zu übernehmen, wenn es nicht mit Gehaltseinbußen verbunden ist oder sich um die Leistungssteigerung in der Prophylaxe zu kümmern oder ähnliches. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall die goldene Lösung, wenn es gelingt, miteinander eine Aufgabenverteilung im operativen zu finden im Führungsalltag, die einigermaßen ausgewogen ist, die wirklich die Gewinnverteilung nach Inhaberköpfen vorzunehmen. Wenn man nun merkt, damit kommen wir nicht weiter, und das passiert in Praxen durchaus auch, braucht es Varianten. Und die sehen dann so aus, dass schon auch nochmal ein Rollenwechsel stattfindet von der bisherigen Praxispartnerschaft raus ins Anstellungsverhältnis. Das kommt also durchaus häufiger vor, dass Praxispartner dann mit einer Gesamtvereinbarung wechseln ins Anstellungsverhältnis. Braucht natürlich eine gewisse Kompromissbereitschaft von beiden Seiten, sensible, offene Gespräche. Nur dafür gibt es auch viele Beispiele, dass es in Praxen gelingt. Man kann auch sonst alternativ über eine MVZ-GmbH veränderte Geschäftsanteile zuordnen, sodass jemand zum Beispiel eine Minderheitsbeteiligung geht oder 20, 40, 40, wie auch immer. Man kann ja das so sachgerecht auch verteilen und Lösungen finden, die sachgerecht sind. Da gibt es einfach kein Modell von der Stange. Man hätte das vielleicht gerne. Nur es gibt immer die Gewissheit, für jede Konstellation gibt es die passende Lösung, wenn die Bereitschaft da ist, wirklich von allen Beteiligten noch konstruktiv an dieser Lösung mitzuwirken. Und das abschließend, das, was ist zu tun, wenn das Praxiswachstum das erklärte unternehmerische Ziel ist in einer Praxis mit mehreren Inhabern. Schaut frühzeitig, was ist los mit euch miteinander? Sorgt für dieses Stabile, was euch verbindet, die stabile Zusammenarbeit, das Wohlwollen, die gute Kooperation, einen wirklich transparenten Austausch auch über alle Themen, auch wenn sie ein bisschen sperrig sind. Und wenn es dann so ist, dass er nicht weiterkommt, es gibt Beratung, es gibt auch interdisziplinäre Beratung, rechtlich, steuerlich, wirtschaftlich. Und es gibt natürlich durchaus auch Mediation, wenn das erforderlich ist. Grundsätzlich empfehlen wir den Praxispartnern durchaus auch mal eine Coaching-Sequenz. Es ist so, dass auch Neugründungen mittlerweile es ähnlich machen wie Startups, dass sie also bevor die Entscheidung zur Existenzgründung fällt, zu zweit oder zu dritt als Praxispartner, dass dann direkt im Vorfeld im Rahmen von einem Coaching-Prozess gemeinsame Werte, Zukunftsvorstellungen übereinander gebracht werden oder eben diskutiert werden und man kommt zu der Überzeugung, dass man es doch besser lässt miteinander. Also dieser Wert der Begleitung von außen, der Wert von Coaching auch an dieser Stelle, der kann sehr groß sein und kann auch durchaus für Praxispartnerschaften, die sich in schon einer etwas herausfordernden Lage befinden, auch dafür ist es unter Umständen eine gute Lösung. Praxiswachstum mit zwei oder mehr Inhabern, Inhaberinnen. Es bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich, die sich aber schon auch mit Konzept und vorausschauendem Agieren sehr gut managen lassen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr was für euch mitnehmen konntet und bis zum nächsten Mal.